Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 2. Mai. Heute mit den folgenden Themen. Über 50 Tonnen Mikroplastik lagern in den Böden von Schweizer Naturschutzgebieten.
Und das deutet eigentlich darauf hin, dass Mikroplastik wirklich wahrscheinlich durch die Luft mit dem Wind verfrachtet wird und sich wirklich überall verteilt. Und das halte ich für relativ alarmierend, ja.
Alarmierende Erkenntnisse einer Pionierstudie der Universität Bern. Dann ein Hoch auf die roten Waldameisen. Laut einer Studie der Berner Fachhochschule dämmen die kleinen Retter in der Not die Zeckenplage ein. Und
es gibt zu viel Entwicklung in der Gesellschaft, die mir beweist, dass die Fehler, die die Leute damals gemacht haben, sowohl ganz oben wie ganz unten, sich sehr ähnlich sind. Wenn ich denke an die paar Diktatoren, wie die handeln, da denke ich mir verdammt nochmal, der Hitler hat doch auch so gehandelt am Anfang.
Der Holocaust-Überlebende Bronislav Ehrlich erzählt seine Geschichte immer wieder aufs Neue, auf das sich Ähnliches nie wieder ereignen solle. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen und die hat Salim Staubli für uns auf Lager.
In der Stadt Bern nahmen gestern rund 2000 Personen an der 1. Mai-Kundgebung auf dem Bundesplatz teil. Angeführt wurde der Umzug von Frauen unter dem Motto Lohngleichheit, Punkt, Schluss. Dabei ging es den Demonstrierenden darum aufzuzeigen, dass die Schweiz in Gleichstellungsanliegen noch immer nicht vom Fleck kommt. Die Kundgebung verlief weitgehend friedlich, es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Schweizweit ist die Anzahl an Studierenden verglichen mit dem Vorjahr erneut gestiegen. So waren beispielsweise an den beiden ETHs in Zürich letztes Jahr über 31.000 Studierende eingeschrieben. Das ist rund ein Drittel mehr als noch vor rund 10 Jahren. Der ETH-Bereich leistet damit einen großen Anteil der dringend benötigten Fachkräfte im Industriebereich. Ins Ausland. In der armenischen Hauptstadt Jerewan streiken und demonstrieren derzeit erneut tausende Anhänger der politischen Opposition. Berichten zufolge haben vor allem U-Bahn- und Flughafenmitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt. Der seit Wochen andauernde Protest richtet sich in erster Linie gegen die korrupte politische Führung des Landes. Die Demonstranten hatten damit bereits den Rücktritt von Ministerpräsident Serge Sargsyan erzwungen. Allerdings stellt seine republikanische Partei nach wie vor die Mehrheit im Parlament. Weltweit sind mehr als 90% der Menschen verschmutzter Luft ausgesetzt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Weltgesundheitsorganisation WHO nun veröffentlicht hat. Demnach sterben jährlich rund 7 Millionen Menschen an den Folgen von giftigen Partikeln in der Luft. Mehr als 90% der Todesfälle würden in einkommensschwächeren Ländern registriert, heißt es in dem Bericht weiter. Weltweit wurden im vergangenen Jahr rund 1.700 Milliarden Dollar für Rüstungsgüter ausgegeben, so viel wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI in seiner jüngsten Studie. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von über 1%. Zu den Ländern mit den höchsten Militärausgaben gehören nach wie vor die USA, China, Saudi-Arabien und Russland. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es ebenfalls oft stark bewölkt. Dazwischen muss immer mal wieder mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen betragen dabei am Vormittag 8, am Nachmittag dann rund 13 Grad. Am Freitag wird es dann voraussichtlich wieder sonniger und trocken. Die Temperaturen klettern vielerorts wieder auf milde 17 Grad.
Radl Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Mikroplastik in den Weltmeeren, Seen und Flüssen bewegt die Gemüter schon länger. In einer Pionierstudie haben Forschende der Universität Bern jetzt untersucht, wie es denn um Mikroplastik in den Böden steht. Und auch hier sind die Erkenntnisse höchst alarmierend. In den Auenböden von Schweizer Naturschutzgebieten, weit abgelegen von der Zivilisation, lagern über 50 Tonnen Mikroplastik. Wilmar Hall berichtet.
Mitte letzter Woche verbreitete sich die Schreckensmeldung, dass im arktischen Eis rekordhohe Mengen an Mikroplastik lagern. Ein Forschungsteam aus Bremerhaven hatte in einem Liter Meereis rund 12.000 Plastikteilchen gefunden, deutlich mehr als erwartet. Ende Woche kam von der Universität Bern bereits die nächste Hiobsbotschaft. Nicht nur im Wasser, auch in den Böden lagern rekordhohe Mengen an Mikroplastik. Das Geografische Institut hat 29 Auenböden in Schweizer Naturschutzgebieten unter die Lupe genommen und ist dabei ebenfalls auf tonnenweise Mikroplastik gestoßen. Moritz Bigalke von der Abteilung Bodenkunde.
Also wir haben in 90% der Böden haben wir Mikroplastik gefunden. Es gab nur 3 Standorte im Hochgebirge, die sehr abgelegen waren, wo wir kein Plastik gefunden haben. Wir haben das hochgerechnet. Wenn man das hochrechnet, sind das 53 Tonnen Mikroplastik, was sich in den obersten 5 Zentimetern der Schweizer Auen befindet. Ja.
Diese immens hohe Menge alleine habe ihn allerdings nicht besonders alarmiert, sagt Moritz Bigalke. Davon sei er ausgegangen.
Was alarmierend war, ist, dass wir selbst in einigen Regionen Mikroplastik gefunden haben, die sehr abgelegen waren, in Hochgebirgsregionen, auch da, wo man eigentlich gar kein Mikroplastik im Boden vermuten würde. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass Mikroplastik wirklich wahrscheinlich durch die Luft mit dem Wind verfrachtet wird und sich wirklich überall verteilt. Und das halte ich für relativ alarmierend, ja.
Mikroplastik gelange auf vielen Wegen in die Böden. Durch Klärschlamm zum Beispiel, der noch bis 2006 zum Düngen von Feldern verwendet wurde, oder auch durch Kompost oder Plastikplanen.
Und dann gibt es natürlich noch das ganz normale Problem des Abfalls, der in die Umwelt gelangt. Und was auch eine große Quelle ist, ist Reifenabrieb von Autos. Also das heißt, wenn Autos bremsen, wieder anfahren, dann wird jedes Mal von einem Gummi der Reifen abgerieben. Das ist sehr feines Plastik, was sich direkt an den Straßen ablagert und regional, also direkt an den Straßen, recht hohe Konzentrationen erreichen kann.
Die Studie der Universität Bern gehört zu den ersten Studien überhaupt zu Mikroplastik in Böden. Generell stehe die Mikroplastikforschung noch ganz am Anfang. Außer einigen Studien zu den Auswirkungen auf Meerestiere wisse man heute noch kaum was über die Auswirkungen auf Mensch und Tier, sagt der Geograf Moritz Bigalke.
Menschen gibt es überhaupt keine Untersuchungen. Also für Menschen weiß man überhaupt gar nichts. Zu Tieren, die auf fester Erde leben, gibt es sehr wenig Studien. Das Einzige, was es bisher gibt, sind Studien zu Regenwürmern. Da gibt es 2 Studien, die zeigen, dass Tiermikroplastik im Boden Regenwürmer töten kann. Aber auch bei relativ geringen Konzentrationen von Mikroplastik sterben die Regenwürmer nicht. Aber es gibt wohl Entzündungen im Darmbereich der Regenwürmer. Das heißt, sie können auch bei relativ geringen Konzentrationen, die wir auch in Schweizer Böden teilweise vermuten würde, kann es schon dazu kommen, dass diese Regenwürmer geschädigt werden.
Was die aktuelle Studie über Mikroplastik in den Schweizer Böden also vor allem zeige, sei, dass noch ein sehr großer Forschungsbedarf bestehe.
Wir haben jetzt Auenböden in Naturschutzgebieten untersucht und ich gehe davon aus, dass gerade diese Hochgebirgsgebiete natürlich wenig Mikroplastik haben. Und man müsste wirklich andere Böden auch untersuchen, vor allem landwirtschaftliche Böden, um zu gucken, wie viel Plastik da vorkommt und ob das eventuell sogar dazu kommen kann, dass einerseits die Bodenfruchtbarkeit vielleicht geschädigt wird oder wenn Regenwürmer zum Beispiel geschädigt werden. Andererseits gibt es auch noch überhaupt keine Studien darüber, ob Mikroplastik zum Beispiel an Pflanzen anhaften kann oder in Pflanzen aufgenommen werden kann und so in die Nahrungskette gelangen kann. Dazu gibt es noch überhaupt nichts.
Deshalb sei es heute auch noch zu früh, mögliche Risiken von Mikroplastik auf Mensch und Tier abzuschätzen, so Moritz Bigalke vom Geografischen Institut der Universität Bern.
Rabe Info. Hier geht es gleich um Ameisen. Ja, und wer wäre da musikalisch zur Einstimmung besser geeignet als Adam and the Ants? ein Post-Punk-Klassiker sondergleichen haben sie uns beschert, damals im Jahr 1981. Stand and Deliver!
Info.
Mit dem Frühling und den warmen Temperaturen kriechen auch die Zecken wieder aus ihren Löchern. Wer in Wald und Wiese unterwegs ist, muss damit rechnen, von den kleinen Viechern angegangen zu werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass er oder sie keine Zecken nach Hause schleppt, der setze sich am besten in einen Haufen roter Waldameisen. Ja, diese nicht ganz ernst gemeinte Empfehlung hat einen wahren Kern. Und genau dem kam die Berner Fachhochschule auf die Schliche. Wilmar Ahl hat die Details.
Zecken gibt es unterhalb von 1500 Höhenmetern überall in der Schweiz. Gefürchtet sind sie als Erreger von schweren Krankheiten wie Borreliose oder Hirnhautentzündung. Laut Informationen der Berner Gesundheitsdirektion gehören zum Hochrisikogebiet auch die Gebiete rund um die Stadt Bern, insbesondere Richtung Neuenburg und Yverdon, aber auch rund um den Thunersee. Verschiebt man nun den Blick von den großen Flächen auf kleine, ausgewählte Gebiete, zeigt sich, dass dort, wo die roten Waldameisen ihre Nester bauen, deutlich weniger Zecken ihr Unwesen treiben.
Bei sehr großen Nestern im Vergleich zu sehr kleinen Nestern wurde die Anzahl Zecken ungefähr um 2/3 verringert. Aber das sind wirklich die extremsten Resultate. Sonst hat man gesehen, dass es trotzdem eine sehr hohe Varianz hat. Also es gab praktisch überall Zecken, einfach mal weniger, mal mehr.
Silvia Zink ist Biologin und Studienleiterin bei der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL der Berner Fachhochschule. In der Nordwestschweiz hat sie 130 Stichprobenflächen ausgewählt, die eine Hälfte mit, die andere Hälfte ohne Ameisennest in der Nähe. Dann wurde das Ameisen- und Zeckenvorkommen bestimmt.
Um die Zecken zu zählen, nimmt man eigentlich ein weißes Tuch und streicht über den Boden, über die Pflanzen, also alles, was sich dort befindet. Und dann klammern die Zecken sich an dieses Tuch fest und dann kann man die eigentlich sehr einfach zählen. Und die Ameisen, die haben wir angelockt mit einem Thunfischköder. So konnten wir zählen, ungefähr wie viele hat es in der Umgebung.
Und so wurde klar, je mehr rote Waldameisen, desto weniger Zecken. Warum das so ist, darüber könne man bisher nur spekulieren.
Es könnte sein, dass die Ameisensäure, welche die Ameisen versprühen, um sich zu verteidigen, wie eine abweisende Wirkung hat, also dass die Zecken einfach nicht dort sich aufhalten. Es könnte aber auch sein, dass es weniger Wirte hat für die Zecken, das heißt weniger Mäuse und andere kleine Säugetiere rund um diese Nester. Oder die letzte Möglichkeit wäre, dass effektiv die Waldameisen die Zecken jagen, fressen und sie daher weniger häufig sind.
Um die Gründe herauszufinden, bräuchte es weitere Forschungen. Bei der HAFL sind die derzeit nicht geplant.
Rebe-Info. Es gilt als das dunkelste Kapitel in der jüngeren Geschichte Europas. Der Holocaust, also die systematische Vernichtung von Juden, forderte während dem Zweiten Weltkrieg rund 6 Millionen Tote. Überlebt haben den Holocaust wenige. Einer davon ist der 95-jährige Bronislaw Ehrlich. Der gebürtige Pole lebt mit seiner Frau seit über 40 Jahren in der Schweiz und ist hierzulande einer der letzten lebenden Zeitzeugen. Damit seine Geschichte nicht vergessen geht, erzählt er sie den Leuten immer und immer wieder aufs Neue. So auch Anfang dieser Woche in Thun, wo Bronislaw Ehrlich am Generationenaustausch im Schadau-Gymnasium teilnahm. Salim Staubli berichtet.
Der Andrang ist riesig. Fast 300 Leute sind gekommen, um den Worten des Holocaust-Überlebenden Bronislaw Ehrlich zu lauschen. Worte, die uns daran erinnern sollten, was geschah und was nie mehr geschehen darf. 1923 in Warschau geboren, ändert sich das Leben des jungen Bronislaw Ehrlich schlagartig, als die Nationalsozialisten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Polen einmarschieren. Die bescheidene, aber glückliche Kindheit des damals 16-Jährigen findet mit dem Kriegsausbruch ein abruptes Ende.
Nachdem, was wir erlebt haben in den ersten Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Soldaten, haben wir gemerkt, wir sind hier zum Tode verurteilt. Es gab keinen Beruf, keine Schulen, keine Versorgung, alles war abgestorben. Das Einzige, was jeder nur noch wollte, ein Stück Brot zu ergattern. Es war vor dem Ausbruch des Krieges natürlich Aufruf der Regierung, einen Kriegsnotvorrat anzulegen. Aber wer glaubt schon daran, dass es so schlimm kommt? Meine Mutter hat glücklicherweise einen kleinen Vorrat angelegt, aber wir sahen, wie er schmilzt dahin.
Als die Vorräte immer knapper werden, entschließen die Eltern von Bronislaw Ehrlich, dass er und seine ältere Schwester nach Ostpolen fliehen sollen, dorthin, wo die Nationalsozialisten noch nicht vorgedrungen waren. Mitten im Kriegsgeschehen brechen sie überstürzt auf zum Bahnhof. Zeit für Verabschiedung bleibt keine.
Die Mutter hat uns begleitet bis zum Bahnhof. Wir sind in den Zug und da steigt ein deutscher Soldat rein und schreit aus voller Brust: Alle Juden raus! Wir saßen wie versteinert, wir haben uns nicht von der Stelle gerührt. Nach einer Minute ist er rausgegangen, der Soldat. Der Zug ist angefahren, unsere Mutter stand am Perron. Der Zug ist losgezogen und meine Mutter ging am Perron mit dem Zug parallel. Und diese Augen, diese traurigen Augen, mit den Augen haben wir uns verabschiedet. Diese Trauer in diesen Augen, die sehe ich noch heute. Ich kann das nicht verkraften bis heute.
Bronislaw Ehrlich kommen die Tränen, wenn er über den wortlosen Abschied von seinen Eltern spricht. Bis heute weiß er nicht, was mit ihnen und seinem jüngeren Bruder geschehen ist. Aber vermutlich kamen sie bei der Vernichtung des jüdischen Ghettos in Warschau ums Leben. In Ostpolen hält sich Bronislaw Ehrlich dann mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Seine Schwester wird 1940 von den Russen verhaftet und zu Zwangsarbeit genötigt. Als die Nationalsozialisten 2 Jahre später auch im Osten einmarschieren, wird die Situation für Bronislaw Ehrlich immer aussichtsloser. In allen Dörfern und Städten werden Juden systematisch verfolgt und verhaftet.
1942, am 2. November, kam ein Befehl, alle Juden müssen sich einfinden in einem Sammellager. Weil die letzte Etappe ist die Vergasung. Und damit die Juden alle in einem Haufen sind, damit man sie nicht suchen muss in allen Häusern zusammen, da hat man sie eingesammelt in ein Sammellager. Und dann ruft mich mein Bauer, wo ich fast 1,5 Jahre gearbeitet habe, und sagte, tut mir leid, ich kann dich jetzt nicht mehr halten. Weil ich werde umgebracht, weil man mich bei mir entdeckt. Und dann meine erste Reaktion, ich habe verstanden, dass ich hier nicht mehr länger bleiben kann, weil der polnische Bauer will schließlich auch überleben. Da hat er mir 2 Schnitten Brot gegeben, ich bin rausmarschiert. Aber sehr schnell habe ich festgestellt, alle Wege aus dem Dorf, aus dem Städtchen sind mit solchen Soldaten besetzt. Und da gibt es keinen Entrinnen.
Bronislaw Ehrlich meldet sich freiwillig bei den deutschen Truppen und wird gemeinsam mit anderen Juden im städtischen Gefängnis untergebracht. Doch er will fliehen. Auf einem Gefängnisrundgang durch die Stadt nutzt er die Gunst der Stunde.
Unterwegs haben wir Halt gemacht und während diesem kurzen Aufenthalt habe ich einen Sprung gemacht in ein Haus und ein Stückchen Brot erbettelt. Und eine ältere Frau geht zum Schrank, holt mir ein Stück Brot und hängt mir um den Hals dann ein Medaillon mit der Mutter Gottes und sagt zu mir, Sie sprechen so wunderbar Polnisch, versuchen sich zu retten.
Die Frau hat ihm damals wohl sein Leben gerettet. Für Bronislaw Ehrlich ist das noch heute ein Wunder. Danach folgt für ihn eine Odyssee durch ganz Polen. Immer wieder arbeitet er auf Bauernhöfen oder Kohlewerken, während er seine jüdische Identität stets geheim halten muss. Doch er hat Glück. Von einem Bekannten bekommt er einen gefälschten Pass ausgestellt, mit dem er sich als polnischer Bürger arischer Abstammung ausgeben kann. Immer wieder kommt er bei Bauernfamilien unter, bevor er letztendlich als Zwangsarbeiter nach Deutschland geholt wird. Doch auch dort, in der Höhle des Löwen, bleibt seine wahre Identität verborgen.
Ich weiß, in jedem Dorf arbeiten Dutzende polnische junge Leute als Zwangsarbeiter. Und ich habe Angst gehabt, dass vielleicht verrate ich mich mit einer Geste, mit einem Wort, mit einer weiß nicht was. Und stellen Sie sich mal vor, diese polnischen Kollegen, nach einer Zeit lang, und einer, der zweite, der dritte, hat erkannt, wer ich bin. Und die haben mich nicht verraten. Das ist auch ein Wunder.
Bronislaw Ehrlich überlebt den Holocaust. Doch die Frage, wie es so weit kommen konnte, bereitet ihm noch heute schlaflose Nächte. Indem er seine Geschichte immer wieder aufs Neue erzählt, will er verhindern, dass die Lehren des Holocaust vergessen gehen. Doch die weltweiten politischen Entwicklungen machen ihm Sorgen.
Man sieht eine Wiederholung von Ereignissen, die auch damals stattgefunden hat. Und das Schlimme daran ist, man kann dem gar nicht verhindern. Ich bin in einem Alter von 95 Jahren, ja, ich bin erst 95 Jahre natürlich, aber die ganzen Politiker, die die ganze Weltgeschichte jetzt bestimmen, die sind viel jünger als ich. Die bekleiden riesige Ämter, die die Welt ins Unglück stürzen können. Aber die haben vielleicht andere Vorstellungen und die haben das Gefühl und die Erlebnisse nicht mitgemacht und haben kein Verständnis, wie viel Leid die Menschheit ertragen muss, wenn eben eine falsche Entscheidung getroffen wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Fernsehen sehe, was in Syrien passiert, da erinnerte ich mich ganz genau, was ich in Warschau erlebt habe. Die Bombardierungen, das Blut, wenn man ein Kind sieht, am Boden, tot, mit dem abgeknallten Kopf, und sie trägt noch die Puppe in diesem Arm. Wenn ich daran denke, da bin ich den Tränen nahe. Und wenn die heutigen Politiker, wenn sie wissen und das durchgemacht hätten, wo ein Zeugnis wird abgelegt heute, da werden die vielleicht umsichtiger umgehen mit den ganzen Geschehnissen und eher und schneller die Hand zur Versöhnung strecken zu den vermeintlichen Feinden. Man kann von einem Feind auch einen Freund machen. Und man muss mehr Geselligkeit, mehr Ehrlichkeit, Anstand, Hilfsbereitschaft haben. Und Neid und Eifersucht, Missgunst, das ist eine Pest, das ist Gift für die Gesellschaft.
Das sagt der 95-jährige Holocaust-Überlebende Bronislav Ehrlich, der Anfang Woche an einem Podium in Thun auftrat. Organisiert und durchgeführt wurde das Podium vom Generationentandem. Weitere Details und Berichte über die Geschichte von Bronislav Ehrlich gibt es auf generationentandem.ch oder wie immer auch bei uns auf unserer Webseite.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 2. Mai. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, dann unter anderem mit einem Zeitsprung ins Jahr 1818, als am 5. Mai in Trier ein Knabe namens Karl Marx das Licht der Welt erblickte. Beigetragen zu dieser Infosendung haben Wilmar Al und Salim Staubli. Hier geht es jetzt weiter mit unserem Kulturmagazin Subkutan. Neben mir in den Startlöchern Martina, guten Morgen. Was steht bei euch auf dem Programm?
Ja, bei uns geht es um Bewerbungsprozess, also die Frage, wie eigentlich die Chancengleichheit dort aussieht und was das für Auswirkungen hat auf das Individuum.
Dranbleiben lohnt sich. Am Mikrofon für das Info verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.